Ich nenne dieses Problem, was wir da lösen, immer so ein Hard-Fact-Problem, weil jedem, den ich das vorstelle, sagt sie mir, hey, ja, total, finde ich totales Problem, nervt total, habe ich Lust drauf, dass wir es lösen. Aber das sogenannte Hair-on-Fire-Problem, also das, wo ich wirklich irgendwie sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hast du ja gerade in deiner Frage schon gestellt, ist dann auch wieder sowas wie so ein Nachhaltigkeitsberichterstattungsthema, ne? So wie das Thema CSRD.
Moin, Servus und Hallo zum Grünen Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
Dieses Mal geht es im grünen Mikro um das Thema Nachhaltigkeitsinformation. Zu Gast ist Lukas Vogt, Co-Founder und CEO von Sunhead. Sunhead wurde gegründet, um die Art und Weise zu gestalten, wie Unternehmen Nachhaltigkeitsinformationen mit ihren internen und externen Stakeholdern austauschen. Sunhead automatisiert den gesamten Prozess von der Erfassung der Anforderungen bis hin zur Vorbereitung und Pflege der angeforderten Informationen, sodass Nachhaltigkeitsteams im Handumdrehen prüfungsreife Antworten liefern können. Im Podcast habe ich mich mit Lukas über typische ESG-Anforderungen, über das Management nachhaltigkeitsbezogener Daten und über den Status quo bzw. die Zukunft der Nachhaltigkeitsberichterstattung unterhalten. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Portale Jobwerde und Livewerde. Jetzt viel Spaß mit dem Grünen Mikro und dem heutigen Gast, Lukas Vogt. Ja, hallo Lukas, herzlich willkommen zum Grünen Mikro.
Hi Markus, freut mich.
Ja, bevor wir euer Unternehmen vorstellen, wie immer, stell du dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ich bin der Lukas Vogt, Gründer und CEO bei Sunhead seit Stunde Null und bin hier hauptsächlich im Sales und Marketing unterwegs.
Okay. Auch die Frage stellen wir eigentlich jedem Podcast-Gast. Was hast du mal gelernt und welche beruflichen Stationen hast du vor Sunhead inne gehabt?
Genau, ich habe BWL studiert, ganz langweilig, und habe aber schon immer eine Liebe gehabt für irgendwie innovative Unternehmen, für Startups, für alles irgendwie, was sich vermeintlich schnell bewegt, und war dann im Prinzip ja, in der Startup-Welt tätig eine ganze Weile, an die 7 Jahre, davon Großteil auch für einen Venture Capital Investor tätig, und habe in der Phase auch ja die Idee zu Sunhead geboren mit meinen beiden Mitgründern. Und Sunnet machen wir jetzt seit Anfang 2022.
Und wie würdest du denn so eure Vision, Mission und vielleicht auch euren USP beschreiben?
Da, jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Also ich, ne, ganz, ganz knapp gesagt, ist es so, dass unsere Vision ist, dass man eigentlich, sag ich mal, der Nachhaltigkeit von einem Produkt am Ende mehr vertrauen können sollte. Das heißt also, das Bild, was wir da mal zeichnen, ist dieses Wasser in der Glas- oder meinetwegen Plastikflasche, die ich auf der ganzen Welt trinken kann, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon tot umkippe, ist sehr gering. Es gibt quasi Standards für die Qualität dieses Produkts, dieses Nahrungsmittels, und wir vertrauen dem blind. Und unsere Vision ist eigentlich, dass man auch so einem Nachhaltigkeitssiegel auf so einem Produkt blind vertrauen sollte. Unsere Mission dabei ist, ne, quasi entlang der Lieferkette, jetzt am Beispiel jetzt meinetwegen von einem Nahrungsmittel, geht das natürlich vom Ursprung durch verschiedene Hände und Unternehmen, bis es dann am Ende im Retail landet. Und unsere Mission ist es eigentlich, die Menschen, die auf dem Weg von diesem Produkt, vom Ursprung auch bis quasi zum Verkauf und vor allem in den frühen Phasen dieser Lieferkette zu unterstützen, produktiver zu machen, um die Zeit frei zu machen, um wirklich Dinge zu erneuern, weil wir einfach glauben, dass, sag ich mal, der bürokratische Aufwand, der administrative Aufwand so wahnsinnig groß ist, dass teilweise sehr viel dafür gelebt und gearbeitet wird, aber für, sag ich mal, die Veränderung und die Innovation von Lieferketten, Produktionsvorgängen, Zutaten, Rohstoffen generell und Technologien eben nicht genügend Zeit mehr da ist.
Wir gehen ja gleich noch näher auf eure Kernleistung ein, damit es auch wirklich dann die Hörer und Hörerinnen verstehen. Vielleicht magst du jetzt schon mal so ein bisschen euren Alleinstellungsmerkmal beschreiben, weil wenn man sich mit euch beschäftigt, dann gibt es natürlich da auch logischerweise noch ein paar mehr Anbieter. Aber wo siehst du so eure Kernkompetenz, die ihr vielleicht auch wirklich richtig rausgearbeitet habt, wo ihr gut seid?
wo es dann nicht wirklich, sag ich mal, auch ziemlich alleine dasteht, ist, dass wir uns absolut gar nicht auf die Seite der Fragenden, sag ich mal, stellen. Das heißt, wir gehen nicht ans Ende der Lieferkette und helfen Unternehmen, die Lieferkette dann zu screenen, sondern wir gehen in die Lieferkette rein zu den Unternehmen und helfen ihnen dann, die Fragen, die sie bekommen von dem nächsten, sag ich mal, Partner in der Lieferkette, besser und schneller zu beantworten. Das heißt also, ganz konkret, gibt es natürlich ganz viele Fragebögen und Abfragen, die mein Kunde mir sendet und ich bin in dem Fall ein Zulieferer und in diesem Fall helfen wir im Prinzip in der Beantwortung auf der Prozessebene, also wirklich der Workflow von ich erhalte, ich muss verteilen, ich muss beantworten, bis hin zur, ja, sag ich mal, Sicherstellung, dass die Daten ihre Korrektheit haben, dass sie belegbar sind und so weiter und das Ganze in Unterstützung von KI. Ja, und deswegen unterscheiden wir uns da halt ganz stark, weil der Großteil unseres Marktes sehr, sag ich mal, breit aufgestellt ist an vielen Stellen und das, genau, haben wir uns nicht geleistet. Dafür sind wir an einer Ecke total in die Tiefe gegangen und das zahlt sich jetzt nach 2 Jahren schon total aus.
Ich glaube, wir müssen trotzdem noch mal so ein bisschen vorne anfangen, damit man wirklich versteht, was ihr genau macht und welchen Mehrwert ihr auch für eure Kunden schafft. Welchen Pain habt ihr denn auf Kundenseite gesehen, und was genau ist eure Lösung? Also ihr habt ja im Prinzip eine Automatisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung geschaffen, aber wie würdest du jetzt das nochmal in eigenen Worten beschreiben? Also was genau bietet ihr für eure Kunden an?
Also wir bieten eine Reporting-Automatisierungslösung an und der Base Case bei uns ist jetzt nicht unbedingt direkt die Nachhaltigkeitsberichterstattung, sondern hauptsächlich die ESG-Questionnaires und Ratings, die es da gibt. Das sind diverse Drittanbieter, die das machen oder auch Unternehmen, die das selber unternehmen und dann ihre Lieferanten abfragen. Und der Klassiker ist, ich bin ein Lieferant, ich bin vielleicht ein deutsches Herstellungsunternehmen, ich habe 250 Kunden und von diesen 250 Kunden kriege ich irgendwie von der Hälfte einmal im Jahr einen Fragebogen geschickt als Word, PDF im ganz, ganz schlimmen Fall, als Excel oder dann eben auch über eine dieser Plattformen als Online-Survey. Und das passiert mir, wenn ich das 125 Mal kriege, als Praxisteam, sage ich mal, das ist irgendwie 5 Leute im Nachhaltigkeitsteam, passiert das schon recht häufig. Und das zieht mir immer wieder eigentlich die Produktivität weg. Das heißt, ich habe den Plan eigentlich den Tag geplant und hatte meine To-Dos aufgebaut und um 10:30 Uhr kommt die E-Mail rein und der Tag ist dahin, weil natürlich dann Key Accounting oder auch die Kundenbetreuung mir sagt, hey, das ist wichtig, das ist unser Kunde. Und wo wir da genau unterstützen, ist im Prinzip eine Anforderungsdatenbank anzubieten. Das heißt, hier können die Anforderungen direkt eingespielt werden, sei es eben über die Microsoft Office-Formate oder über die Online-Portale. Diese können dann gescreent werden von der Software. Das heißt, sie kann sich die Fragen dann anschauen und schon mal schauen, ob es Antworten aus den letzten Wochen oder Monaten gab, die dazu schon passen. Und mir dann im Prinzip ja eine Nachricht schicken, die sagt, hey Lukas, dein Request, so nennen wir das, oder dein Projekt quasi ins Internet, was du angelegt hast, ist jetzt quasi bereit zum Review und da kann ich dann schauen, wie viel ich noch selber beantworten muss oder was dann eben schon fertig ist. Das heißt, wir sind dann ganz konkret als Lösung da, um diesen Beantwortungsprozess zu optimieren und zu verschnellern und eigentlich das Augenmerk von, ich muss da irgendwie 150 Zeilen durchgehen und bin irgendwie schon nach der dritten sehr müde, zu einem Redigieren oder zu einem Überprüfungsprozess machen, den ich dann natürlich auf, ja, mit Augenmerk auf Qualität und auch Richtigkeit der Daten dann halt ja, durchführe als Kunde oder als Kundin, als Nutzer unserer Plattform.
Und wie seid ihr jetzt auf diesen Case gekommen? Also hast du irgendwo diesen Moment erleben dürfen und hast dir gesagt, okay, das muss man irgendwie optimieren?
Genau, ich durfte selber mal so ESG-Questionnaires beantworten, was mich völlig erschlagen hat, weil ich auch fachfremd war. Und das war, sag ich mal, die eine Seite. Das andere war, dass wir dann, nachdem wir das selber mal erlebt haben, mal ein bisschen im Markt rumgeschaut haben, verschiedene Unternehmen gefragt haben und ich gefragt habe, was ist so ein, sag ich mal, leidiges Thema in diesem Rahmen und jetzt nicht quasi die nächste regulatorische Hürde, sondern wirklich erstmal so im Day-to-Day, was hält euch auf? Und da kam das halt immer unter den Top 5 Antworten, sage ich mal. Und als wir das so oft gehört haben, haben wir dann angefangen zu schauen, in welchen Industrien und Lieferketten taucht das im Prinzip sehr häufig auf. Und wo sind denn die Leute schon in so einer, ich sag mal, Fragebögen-Fatigue, ne? Wo sie sagen, oh Gott, nicht noch einer, ne? Und dann hat man im Prinzip gesehen, dass es einfach wahnsinnig viele verschiedene Konzepte und Methodiken gibt, wie abgefragt wird, welche Themen abgefragt werden, über welche Plattform das läuft, wie sich die Plattformen unterscheiden. Und so hat man dann gemerkt, dann, wenn ich alleine wirklich 20 pro Jahr kriege, dann bin ich echt schon busy, weil das sind teilweise Fragebögen, die gehen in Richtung mehrere hundert Fragen. Und das ist einfach ein viel Druck. Und interessanterweise ist das häufig dann schnell eine Priorität. Das heißt, ich will eigentlich meinen Nachhaltigkeitsbericht erstellen oder andere Maßnahmen, sag ich mal, pushen, komme aber nicht dazu, weil ich natürlich für die anderen Business Units diese Antworten ergeben soll, weil das im Rahmen von einem Vertriebsprozess ist oder von einem Supplier Assessment, was unser Kunde bei uns macht. Also das sind dann so die vermeintlichen Business Topics, wo ich dann natürlich erstmal abgezogen werde in dieses Projekt und jetzt nicht unbedingt sagen kann, nee, ich baue hier mein Gärtchen weiter.
Und wie habt ihr das gelöst, dass ihr diese unterschiedlichen Fragebögen, die dann auch in unterschiedlichen Formaten da in die Unternehmen reinflattern, dass das irgendwie vereinheitlicht wird? Und welche Rolle spielt da KI?
Genau, also Sunnet ist keine, ich sage jetzt mal LLM oder Gen-AI-Gründung. Das heißt, am Anfang haben wir uns darauf fokussiert, erstmal diese ganzen Fragebögen und verschiedene Formate zu importieren und in eine Struktur zu bringen. Das sage ich auch fast in jeder Demo, die ich mache, jeden Tag. Das ist so auch die Ingenieursleistung bei uns, weil das auch nicht trivial ist und man da ziemlich fit bleiben muss und mitschwimmen muss und nicht sich quasi nicht aufhören darf zu bewegen in dem Rahmen. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt Fragebögen, die haben eben dann eine Multiple-Choice-Struktur. Es gibt Fragebögen, die haben eine Freitext-Struktur. Es gibt anderes. Das heißt, das muss man alles abbilden können, vergleichbar machen. Und dann haben wir im Prinzip Machine Learning angewendet, sag ich mal, ganz am Anfang schon. Und der Machine Learning-Algorithmus könnte eigentlich nur, sag ich mal, Fragen und Antworten auf Ähnlichkeit untersuchen und dann im Prinzip in die Richtung zeigen, hey, was könnte sich irgendwie entsprechen. Das Modell haben wir dann trainiert über Jahre hinweg, auch mit wirklich, denke ich, einem der größten Datensätze in dem Bereich. Das war ein sogenanntes BERT-Model. Das ist so ein Modell, was auch sagen wir mal, in ganz vielen Cases verwendet wird. Und wir haben es dann im Prinzip auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit trainiert mit einem eigenen Trainingscenter intern, mit natürlich wahnsinnig viel Beispieldaten, um es dann zu optimieren. Und das haben wir dann auch von Anfang an ausgerollt bei unseren Kunden und wurde dann im Prinzip jetzt erweitert um quasi die generative KI. Ne? Und deswegen im Rahmen von diesem Prozess, den ich hier gerade aufgezeichnet hatte, ist das natürlich echt das bringt das Augenleuchten bei unseren Kunden, weil wir natürlich nicht die, sag ich mal, generelle Knowledge Base sind oder ne, irgendwie die das Web Scraping Interface, was irgendwie öffentlich nach Informationen sucht, sondern Sunnet kann dann wirklich auf eine Library zugreifen von Informationen, die dann eine sehr, sehr hohe Genauigkeit und vor allem Richtigkeit in dieser generativen KI dann auch erzielen kann. Ne? Und das macht allen wahnsinnig viel Spaß und hat dann auch den Anstrich, dass es einfach vom Workflow her sehr, sag ich mal, kontrollierbar ist und weiterhin extrem auch, sag ich mal, auch das Thema Qualität und Inhalte bedacht, weil alle unsere Bedarfsträgerinnen, die sind natürlich also absolut nicht offen dafür, dass es da irgendwo mal einen Fehler geben darf. Das heißt also, ne, unsere ganze Software ist am Ende auch dazu gebaut, um das dann zu einer hundertprozentigen Richtigkeit und Sicherheit zu bringen, bis das dann wieder das eigene Haus verlässt.
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wie finden euch denn potenzielle Kunden? Also an welcher Stelle stellen die fest, okay, wir kommen hier nicht weiter? Googeln die denn im Prinzip Anbieter wie euch? Und wenn ja, was googeln die?
Auf jeden Fall googeln die. ich glaube, die googeln halt die verschiedenen Plattformen, die es gibt. Es gibt halt einfach verschiedene Anbieter von so ESG-Ratings, die auch in verschiedenen, sag ich mal, Formen und Farben auftauchen. Und dann googeln sie im Prinzip dazu irgendwie Hilfestellungen. Da gibt es natürlich auch einiges an irgendwie Consulting-Angeboten, aber dann auch uns, die sagen, hey, ne, versuch das doch holistisch über einen allgemeineren Ansatz zu fahren und versuch das als Prozess zu machen, wenn du doch weißt, dass du jetzt von diesen, sag ich mal, Bewertungsportalen und Fragebögen nicht so schnell wegkommst. Ne? Ich nenne dieses Problem, was wir da lösen, immer so ein Hard-Fact-Problem, weil jedem, den ich das vorstelle, sagt sie mir, hey, ja, total, finde ich totales Problem, nervt total, habe ich Lust darauf, dass wir es lösen. Aber das sogenannte Hair-on-Fire-Problem, also das, wo ich wirklich irgendwie sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hast du ja gerade in deiner Frage schon gestellt, ist dann auch wieder sowas wie so ein Nachhaltigkeitsberichterstattungsthema, ne? So wie das Thema CSRD, was dann schon auch seit, ja, eigentlich letztem Jahr, Anfang letzten Jahres auch so richtig Fahrt gewonnen hat. Und wir wurden natürlich durch das Thema, ne, es werden Fragen beantwortet mit Inhalten. Ja, was war die Quelle für viele der Antworten? Na klar, der Nachhaltigkeitsbericht. Das heißt also, Unsere Early Customers wie Wepa, ne, die natürlich auch seit Jahren Nachhaltigkeitsberichte rausbringen. Was haben die da gemacht? Ja, PDF auf, Steuerung F und suche und finde und Antwort raus. Ja, und das ist eigentlich so das Spannendste daran, dass wir natürlich durch unseren Blick darauf einen interessanten Blick auf dieses ganze Thema Reporting auch geworfen haben, weil dass man jetzt auf alle Ewigkeit aus PDFs Informationen rauszieht, ja, wird so lange passieren, wie es auch einfach diese Dokumente gibt und die halt auch für mich die, sag ich mal, Primärquelle darstellen. Aber wir wurden natürlich sofort von unseren Kunden gebeten, hey, man kann doch auch über seine super guten Reporting vorbereiten. Und so habe ich jetzt nur so eine Brücke geschlagen zu deiner Frage, die natürlich heißt, ja, was hat das irgendwie, was hat Sunet mit Nachhaltigkeitsberichterstattung zu tun?
Lass uns da vielleicht nochmal kurz an die Stelle oder an der Stelle reingehen, weil ich glaube, das ist so der Klassiker. So nehme ich das zumindest jetzt gerade im Markt wahr. Ich habe jetzt auch gerade einen Podcast mit einer Nachhaltigkeitsberaterin geführt. Und da ging es eigentlich auch nur um CSRD. Und auch sie hatte mir berichtet, dass halt letztendlich im Markt ja da schon irgendwie so das Flurgespenst, so hatte sie das genannt, ja, und keiner weiß mehr so richtig, was er machen soll und ist eigentlich überfordert mit der Situation. Da müsstet ihr ja eigentlich der Heilsbringer sein. Also, wie nimmst du da so die Situation draußen wahr?
Heilsbringer. Wäre schön, ne? Aber das ist genau bei dem Thema, also oder warum auch so eine Beraterin oder die Person, mit der du da gesprochen hast, sagt, das ist irgendwie so ein Flurgespenst oder wie so ein, ja, keine Ahnung, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ne, die vermeintliche All-in-One-Lösung für all deine Probleme und das, ne, das klingt ja alles mega komplex, aber komm doch mal her, Software regelt das. Also, genau, was haben wir damit zu tun? Am Ende haben wir einen total spannenden Teil, den wir bei unseren Kunden darüber abbilden, aber dafür muss ich schon einige Dinge irgendwie fertig haben und im Kasten haben. Das heißt also, wenn du mal dir grob vorstellst, das Thema CSRD, da muss ich natürlich erstmal verstehen, was es ist, ob das auch auf mich zutrifft. Dann muss ich verstehen, was ich für wesentliche Auswirkungen habe und Risiken und Chancen, die quasi mich betreffen oder unser Unternehmen betreffen. Und dann muss ich schauen, was für Datenpunkte ich eigentlich erheben muss, die ich dann eigentlich vorbereite und auch mit Nachweisen quasi belegen muss, um es dann in den Lagebericht zu bringen. Das ist so dieser ganze Prozess von Verstehen bis hin zu einem Bericht. So. Und das, was die Kollegin da meint, ist natürlich, dass das total, ja, als, ne, das ist ja mega überfordernd. Deswegen, ne, die Lösung ist super easy. Pass auf, und hast du gehört, es gibt auch noch KI. Da werden wir auch häufig so ein bisschen mit reingeworfen. Also kriege ich dann so ein Feedback, so, oh, nicht schon wieder. Ne? Da sage ich, ja, hören Sie mal auch kurz zu. Und meistens ist es dann so, dann hören die zu und sagen, ach so, okay, das habe ich noch nicht gesehen, das finde ich interessant. Und vor allem der Ansatz finde ich interessant. Und um jetzt quasi konkreter zu sagen, was wir da machen, ist es im Prinzip so, dass wir, ja, wie ich vorhin meinte, eine Anforderungsdatenbank erstellt haben. Das heißt, eine Anforderungsdatenbank ist am Ende eine Datenbankformat, in dem ich, ja, sag ich mal, Anforderungen aus so Fragebögen und Co. halt abspeichern kann. Das sind häufig Fragen oder irgendwelche, ja, kurzen oder mittellangen Sätze, die ich dann im Prinzip abspeichere, wo dann dagegen im Prinzip meine Antwort gelegt wird. Das gilt natürlich für das Thema Reporting-Anforderungen auch. Ja, und bei den Reporting-Anforderungen sind das sogenannte Datenpunkte und die muss ich dann im Prinzip belegen. Und was wir dann gemacht haben, wir haben uns eigentlich in diesen Schritt der, ja, sag ich mal, Datensammlung und dann auch Beantwortung oder, sag ich mal, Berichterstattung gegenüber den Datenpunkten reingesetzt. Das heißt, wir können nicht helfen oder arbeiten, andersrum muss man sagen, wir arbeiten mit tollen Freelancer, innen, mit tollen Beratungsfirmen zusammen, die genau diese ersten Steps machen mit Kunden. Das kann auch locker mal ein Jahr oder anderthalb dauern, um dann eigentlich auf einem, ne, sehr, sehr, sag ich mal, strapazierfähigen und langfristigen Ansatz eine Software zu etablieren, die genau da hilft, wo Software gut ist, nämlich wenn die Strategien klar sind, wenn die Themen klar sind, dann im Prinzip einen Workflow zu nehmen, den ich vorher noch nicht hatte oder vielleicht rudimentär über Excel und Co. abgebildet habe, im Prinzip auf ein immer besseres und robusteres Niveau zu heben. Und das ist das, was wir dann natürlich schon konnten über das ganze Thema Fragebögen und Co., weil der Anstrich ist sehr ähnlich, ne? Deadline, alle sind irgendwie gestresst, es ist wichtig, man muss es abgeben. Man darf sich keine Fehler erlauben und, und. Und da bilden wir im Prinzip genau diesen Zwischenschritt an. Aber wie gesagt, den Zwischenschritt, und da sind wir wahnsinnig gut, haben riesige Unternehmen von uns überzeugen können, die auch tatsächlich schon verpflichtet sind, nach CSRD zu berichten dieses Jahr und haben natürlich viele Kunden, die sich jetzt für die nächsten Jahre vorbereiten wollen und die sagen, hey, Sunnet könnt ihr mal zeigen, aber ich weiß noch gar nicht, wo ich gerade stehe. Da sind wir auch wirklich als Wegweiser unterwegs, sind total als mit einem Partnermodell unterwegs, wo wir einfach die richtigen oder hoffentlich die richtigen, sag ich mal, Tipps geben können in den einzelnen Fällen. Und das machen wir gerne, weil wir einfach ein tolles Netzwerk für die verschiedenen Hürden, die es gibt, von Beratung bis, ne, irgendwie andere Themen dann auch haben.
Das heißt aber, ihr seid schon eigentlich auch ein Tool für Berater, oder?
Gibt es häufiger mal, das stimmt. Aber wenn die Berater durch sind, sag ich mal, dann gibt es gewisse Outputs oder Deliverables, wie man das so sagt. Und die kann man natürlich bei uns einspielen. Die haben dann gewisse, sag ich mal, wie so eine Kassette, die wird dann in den Player quasi reingetan und dann quasi können wir losspielen. Und seltener ist es so, dass wir mit Unternehmen arbeiten können, die auch gar keine internen Ressourcen dafür haben. Also bei uns ist es ganz, ganz wichtig, dass unsere Kunden Leute haben, die sich mit dem Thema wirklich operativ befassen können. Weil meistens, wenn es das nicht gibt, wir natürlich auch dann angewiesen werden über eine externe Kraft. Das, wie gesagt, in Einzelfällen gibt es das. Aber insofern sind wir gar nicht so auf, sag ich mal, Beratungsfirmen jetzt spezialisiert, was die Nutzung angeht. Trotzdem hundertprozentig richtig. Wir setzen da genau auf so Arbeitsergebnisse auf. Das heißt, ne, dass es da eine Zusammenarbeit gibt und eine Kompatibilität geben muss, ist natürlich total klar.
Ich frage jetzt nochmal so doof sozusagen nach, weil ich halt schon irgendwie wahrnehme, dass da im Markt halt wirklich viele Fragen einfach existieren. Man kann euch schon so als Diagnose nutzen, oder? Im Prinzip, wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt, könnte man euch sozusagen an die Unternehmenssoftware ranhängen, und dann einmal durchlaufen lassen und am Ende des Tages weiß ich vielleicht, wie ist der Status quo.
Genau, also ne, gesetzt den Fall, ich habe jetzt meine Anforderungen in Sunnet abgebildet und das sind auch die richtigen und wesentlichen Datenpunkte für mich. Dann lasse ich das Ganze durchlaufen, so wie wir das schon immer machen mit unserem Prozess. Und das macht den Leuten wahnsinnig viel Spaß, weil wir da wichtige Themen unterstützen, wie zum Beispiel die Gap-Analyse, die immer nötig ist, um zu sehen, was haben wir schon, was haben wir noch nicht. Und dann aber auch zu schauen, wenn wir was haben, passt das überhaupt? Also kann ich überhaupt das jetzt nehmen, was wir schon haben als Datenpunkt oder muss ich das nochmal irgendwie transformieren oder verändern? Und genauso ist es. Und da geht dann wieder das Thema die leuchtenden Augen los. Also was mir auch so unfassbar viel Spaß macht an unserem Job, ist, dass genau, wir da einfach unseren Nutzern, Nutzerinnen mega helfen, bei dieser ja, operativen Tätigkeit mehr Spaß und Freude zu entwickeln und auch mehr Elan, um dann in die Tiefe zu gehen bei den Themen, wo es dann haarig wird. Ne, auch da, ich sage jetzt mal, da, wo eine Lücke ist, Beispiel, ich konnte jetzt nichts finden in Sunnet, die Analyse hat gesagt, hey, du hast da gar keine Daten, schau noch mal, dann finde ich tatsächlich nichts. Und da muss ich natürlich mit meinen Stakeholdern darüber sprechen, wie wir das jetzt hinkriegen, wenn das wesentlich ist und wir das in den Report aufnehmen. Und das ist dann wirklich die harte Arbeit, wofür ich dann die Energie brauche, um Leute zu motivieren, da neue Daten zu produzieren. Und das ist ja dann auch wieder was, das kann aus dem Standardsystem, sag ich mal, eher als Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Dass wir das dann übernehmen im einzelnen Fachbereich, ist natürlich ausgeschlossen, ne? Sondern da ist man dann abhängig in der Zusammenarbeit der verschiedenen Leute. Ich sage jetzt mal der Personalabteilung, die eben für einen gewissen Standard neue Daten bereitstellen soll. Und das ist was, was wir dann ja versuchen, so einfach wie möglich, also so schnell wie möglich herzuleiten, um nicht so lange Zeit zu verplempern in der reinen Analyse, ne?
Jetzt entwickelt sich ja das Thema CSRD immer weiter. Irgendwann soll es ja mal wirklich alle Unternehmen betreffen. Wie schaust du da drauf? Was denkst du, was kommt nächstes Jahr? Ist ja letztendlich auch schon von der EU so ein bisschen vorgegeben, aber worauf stellt ihr euch ein? Und was passt ihr vielleicht auch bei euch dann noch an?
Ja, also die Welle, ne, und das ist ja auch irgendwie total interessant, jetzt als junges Unternehmen wie wir, wie gesagt, auch nicht gegründet, weil wir dachten, Mensch, CSRD, damit lässt sich doch total irgendwie Kohle machen, lass uns das mal machen, sondern wir haben eine überzeugende Vision für das, was wir lösen und auch natürlich unseren Horizont stetig erweitert und unser Produkt immer weiter in die Tiefe und auch in die, sag ich mal, Anforderungen oder an den Anforderungen unserer Kunden entwickelt. Was wir natürlich sehen, ist, wo die einzelnen Unternehmen stehen. Was ist eigentlich gerade der Status quo? Wo verwende ich gerade die Zeit? Ne? Und da kann ich nur sagen, dass es natürlich je nach quasi Größenordnung des Unternehmens und quasi ne, Komplexitätsgrad auch verschiedene Phasen gibt. Und ich denke, dass nächstes Jahr sehr viele Unternehmen starten werden, sich anschauen werden, wie es genau funktioniert, da wirklich auch sich die Hände schmutzig zu machen, mit den ersten Schritten. Ich glaube, die große, große Welle, die du gerade meinst, dass es irgendwie für alle dann nötig ist, wird dann noch mal eine Weile länger dauern und auch da ja, wird es ähnlich ablaufen. Ne? Auch da werden Unternehmen erstmal schauen, wie es geht. Also ein Zitat von einem Kunden von uns geht mir da nicht aus dem Kopf, wo sie noch nicht Kunde waren. Und es hieß, Herr Vogt, warum brauche ich jetzt eine Software? Ich habe das noch nie gemacht. Ich würde gerne was machen, bevor ich es dann optimiere mit der Software. Also tut mir leid. Ja. Da fand ich, da habe ich gedacht, da haben Sie einen Punkt. Geht mir nämlich intern bei uns genauso. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, Mensch, ich habe ein Problem, das lösche ich jetzt mal mit der Software ab. Das finde ich so wahnsinnig interessant. Ich glaube, wir leben aber durch KI und Co. in Zeiten, wo man ganz viel mehr, sag ich mal, Technologie und auch einen Anspruch hat an Geschwindigkeit und einer schnelleren Implementierung, dass man schneller zur Software greift. Und ich glaube, genau da sind wir auf einem Weg, wo wir, glaube ich, sehr viel Erfahrung mit den, also von den Unternehmen mitbringen, die da schon einen Weg länger sind. Wir sehen auch die Fallstricke. Was ist denn, wenn die Wesentlichkeitsanalyse fertig ist? Was wurde irgendwie, ne, übersehen? Warum sind Leute mit diesem Output dann noch nicht happy? Oder warum sagen die Auditoren, nee, das passt so nicht? Bis hin zu, okay, die Daten sind gesammelt. Wie konsolidieren wir jetzt qualitative Datenpunkte und Co.? Ich glaube, da können wir immer wieder, sag ich mal, früh genug und auch, sag ich mal, mit Bedacht entwickeln, dass wir auch wirklich bei größeren Wellen mitschwimmen können. Gleichzeitig ist unser Fokus wirklich der größere Unternehmen und auch Konzerne, die irgendwie international agieren, weil auch da eine Software einfach viel mehr Wirkungskraft entfalten kann, wenn man einfach mit mehr Menschen daran arbeitet. Ne? Und das nochmal vielleicht als kleiner Rückschluss zu deiner Frage mit, das betrifft dann alle und ist das nicht ein Tool auch für Berater? Total. Ne? Aber dann kommen wir eigentlich in die Ecke, da müssten wir uns eher entwickeln zu einem, weiß ich nicht, wie heute so ein Steuererklärungstool, ne, von Steuerberatungen genutzt wird für Kleinstunternehmen. Da sehen wir uns heute ganz klar nicht. Ne? Wir sehen uns total da, wo auch Nutzung und quasi das Steuerfachpersonal, also die Nachhaltigkeitsexpertinnen, auch wirklich aktiv im Unternehmen arbeiten und Dinge bewegen. Und ich denke, dass man dann auch natürlich Wissen in diese nächste Tranche von Unternehmen mitbringen kann. Aber wir sind glücklich da, wo wir sind und entwickeln uns da wirklich weiter, auch international, was uns total Spaß macht. Und wir hoffen, dass wir da vielen weiteren Unternehmen dann auch helfen können.
Das heißt also abschließend gefragt, wenn man euch jetzt perspektivisch nutzen will, sollte man schon auch so ein bisschen Expertise auf dem ganzen Gebiet mitbringen, oder? Sonst wird schwer.
Genau, also nicht nur Expertise mitbringen, sondern auch eine konkrete Vorbereitung. Und es ist nicht so, dass man da jetzt von uns abgewiesen wird. Im Gegenteil, also wir nehmen uns die Zeit und sprechen mit den einzelnen Leuten auf der anderen Seite und helfen damit unserem Netzwerk und sind an vielen Stellen, glaube ich, echt ein guter, sag ich mal, auch Einkaufsberater für diverse Dienstleistungen, die ich brauche. Und sonst, genau, hast du recht. Man muss irgendwie eine Person mit dem Fachwissen im Unternehmen haben und wieder zurück zum Thema Finanzwissen. Also auch bei Kleinstunternehmen gibt es immer die Person, die sich mit Finanzen beschäftigt. Das wird auch im Bereich Nachhaltigkeit immer weiter nötig sein. Nur wir sehen es gerade, dass selbst bei größeren Unternehmen diese Teams sehr, sehr stark unterbesetzt sind und da auch noch mehr, sagen wir mal, die Frage nach KI und hey, wir müssen irgendwie mehr mit weniger schaffen, aufkommt. Ne? Und da sind wir total drin. Aber ja, also gebe ich dir total recht.
Ja, aber wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, sagen wir mal, weiß ich, von 1 bis 50 Mitarbeitende, und habe irgendwie einen hohen Nachhaltigkeitsanspruch oder bekomme jetzt Angst durch diese ganzen Sachen, die da halt passieren, macht es dann trotzdem Sinn, sich schon mal an euch zu wenden oder würdest du sagen, das ist eigentlich ein Schritt vor dem nächsten?
Genau, nehmen wir jetzt einfach mal an, dass diese 50-Personen-Truppe sich auch jetzt nicht auf 100 Personen entwickelt in den nächsten paar Jahren. Ne? Das heißt, die Unternehmung irgendwie ähnlich bleibt, dann kommt es auf das Geschäftsmodell an. Es gibt einfach Handelsunternehmen, die sind relativ klein, die sehr viele Anforderungen haben und eine eigene QM und sonst was Abteilung haben, die total weit sind. Ne? Es gibt Unternehmen, die eine Vertriebsgesellschaft sind, die dauerhaft Kundenfragebögen kriegen. Das heißt, sie sind total in unserem Thema. Die sind voll, wenn die Sunnet sehen, sagen die, Mensch, das ist ja mega. Da ist gerade auch so ein eine Vertriebsleitung da total in love nach so einer Demo. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben 250 Mitarbeiter und gar niemanden im Unternehmen, den das irgendwie tangiert. Da funktioniert das auch gar nicht. Ne? Deswegen, das wird es bei diesen 50 Personenläden halt noch viel mehr geben, wo wir dann auch wirklich nicht passen, genau.
Was würdest du denn sagen, so im Markt, so was ist so dein Gefühl? Wie viel Prozent ist jetzt schon affin für so ein Thema? Also hat er schon irgendwie auch den Pain erkannt und ist bereit, was zu tun?
Ja, je nach Segment, ne? Also wenn wir so sagen, es gibt irgendwie einen Kleinstunternehmenbereich und größere Unternehmen und dann halt die internationalen, dann bei den internationalen ist es keine Frage, ne? Also alles, was irgendwie 1.000 Mitarbeitende plus hat, da sehen wir totale Strukturen. Bei diesem mittleren Bereich 250 bis 1.000 ist es teilweise mal so, mal so. Und darunter ist es weniger. Also ich würde sagen, die, sagen wir mal, prozentual, ne, sag ich mal, wirklich an Köpfen gemessen, ist das sicherlich nicht so hoch. Wohingegen am Umsatz gemessen, wenn wir sagen, bei den großen Unternehmen liegt auch der große Umsatz, ist das gar nicht, sieht das gar nicht mau aus. Ne? Da ist ja eher die Frage, na, auch da, was ist denn das Verhältnis aus? Was sollen die denn da berichten? Und wie viel, sag ich mal, ne, Arbeit muss da gemacht werden im Vergleich zu wie viel Input und Output steht daneben, ne? Deswegen ist unser Fokus ja Herstellerunternehmen, ne? Wir haben sehr, sehr viele Kunden im Chemiebereich, die wahnsinnig energieintensive Prozesse haben, wo wir total sehen, dass das absolut relevant ist und dass das Thema sowas von, ja, top of mind sein, muss und ist, dass man da rangeht, wohingegen dann die Unternehmen, die sehr klein sind und teilweise irgendwie zwei Autos haben und einen Drucker, ja, da sich die Frage zu Recht teilweise gestellt wird, was machen wir hier, ne? Und wie komplex muss das dann auch sein? Und da würde ich sagen, ja, liegt es dann auch wieder an der, oder muss man so ein bisschen aus der Umsatzperspektive sehen. Deswegen orientieren wir uns an den Großen. Und die Kleinen, sage ich mal, sind dann, glaube ich, in der zweiten Stelle mal zu betrachten.
Okay, das nehmen wir mal so mit. Und ich würde sagen, Lukas, vielen Dank für die Vorstellung von Sunhat und für so ein bisschen ja, Transparenz reinbringen in die Themen ESG und CSRD. Ist ja dann doch ein schon noch intransparentes Thema. Genau, euch wünsche ich viel Glück und viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch.
Super gerne. Danke für die Möglichkeit, Markus, und bis bald.
Gerne, danke, ciao.
Ciao.
Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.